Steffen Baumgart, Seat Open.
Ja.
Du hast es wahrscheinlich mitbekommen.
Ja, habe ich nicht sogar mal hier predicted, wo du es jetzt gerade sagst, dass ich vielleicht, also entweder habe ich gesagt, dass Union über den Verhältnissen spielt oder dass Baumgart die Saison nicht beendet.
Beides.
Ja, hoffentlich. Oder ich habe es halt nur laut gedacht oder leise gedacht, aber ja.
Und jetzt die Entscheidung, dass sie als erste Bundesligamannschaft mit einer Frau als Trainerin ins Rennen gehen, die jetzt, ich weiß gar nicht, wie heißt sie da noch? Eta, Luisa, Luise Eta?
Keine Ahnung.
Marie-Luise Eta, die bisher die U19 trainiert hat bei Union, wird jetzt Trainerin.
Ja, interimsweise wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja,
you never know. Oder das ist so
nee, also zumindest
so ein Polzin wie damals so.
Ja,
erst ein Spiel machen und mal gucken, ob sie gewinnt.
Sie ist auf jeden Fall jetzt bis zum Ende der Saison, weil sie dann zur nächsten Saison die erste Mannschaft der Frauen übernehmen soll von Union Berlin, die in der Bundesliga spielen.
Okay.
Das ist wohl auf jeden Fall schon vorher safe gewesen. Und jetzt aber übernimmt sie von Steffen Baumgart. Interimsweise quasi bis zum Ende der Saison als erste Frau eine Bundesligamannschaft.
Auch, ich glaube auch irgendwie einfach auf eine andere Situation für die Spieler, weil keiner von denen hatte wahrscheinlich mal eine Trainerin gehabt, vielleicht irgendwie mal so als Sechsjährige, aber alle, die da spielen, waren ja schon dann wahrscheinlich in der Jugend mega in den krassen Leistungsmannschaften und ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber ich würde auch sagen, dass das wahrscheinlich da eher männlich besetzt ist als weiblich besetzt ist bei den also kann sein, ne?
Ja, I don't know. Ja, ja.
Aber
das sind jetzt richtig alte weiße Männergespräche, die wir jetzt führen.
Ja, aber ich habe jetzt nur für mich beim Hockey war es immer so, ich hatte immer einen Trainer.
Ja.
Und vielleicht war es bei den Mädels, also bei den Frauen-Hockey-Mannschaften, Mädchen-Hockey-Mannschaften so, da war es dann auch schon immer mal eine Trainerin und so, aber das war dann halt immer eher so, ja, die Männer zu den Männern, die Frauen zu den Frauen irgendwie so und dann. Aber I don't know, auf jeden Fall glaube ich schon, dass es ein Stück weit wahrscheinlich irgendwie eine Umstellung wird.
Ja, vor allem, wir kennen ja nun auch schon ein paar Spieler. So. Und also, wenn man sich so mal die Spieler auch nicht nur beim HSV, sondern grundsätzlich anschaut, dann sind das schon eher Bubis und Jungs, die auch
eher
umtriebig sind.
Ja, das stimmt. Ich glaube, du merkst natürlich sofort, ob die was drauf hat oder nicht. Ne? Die hat ja auch eine gewisse Ansprache und wahrscheinlich haben sie die Chefs von Union auch dabei was gedacht. Die würden sich in der 19 schon gegen die pubertierenden Jungs wahrscheinlich irgendwie durchgesetzt haben. Und wenn die was drauf hat, so und dann super, also ist gut, ne? Ich finde es sehr cool. Aber es ist einfach anders.
Ich glaube schon, dass sie was drauf haben wird. Ich glaube, dass der springende Punkt wird, ob sie die Mannschaft erreicht und ob sie die Kabine für sich gewinnt oder ob sie ernst genommen wird.
Ja.
Ich glaube, das ist der springende Punkt.
Und das ist ja, ich meine, wenn man es jetzt mal auf eine ganz so einfache Ebene hebt, ist ja manchmal, wenn Frauen jetzt so kommentieren, so, dann ist ja bei ganz früh hatte man den ersten Ansatz, ey Mann, was will die mir jetzt erzählen? So, aber da war es ja auch nach 5 Minuten, so ob die gut ist oder nicht. Und wenn sie gut ist, dann ist wunderbar, dann ist geil.
Wer war denn damals noch die erste Moderatorin? Claudia
Töpperwien?
Töpperwien, ja, war
Radio.
Radio,
ja, die war mal gut.
Aber im Fernsehen warst du Claudia Neumann, Hoffmann?
Ja, kann sein, weiß ich nicht.
Also ich meine, es gab ja auch, wie hieß sie denn, Bibi Steinhaus, die damals als erste Bundesliga-Schiedsrichterin.
Die hatte Respekt, ne?
Auf jeden Fall, definitiv. Und also die erste Trainerin im Profifußball ist tatsächlich ja gar nicht jetzt Marie-Luise Eta, sondern aus der dritten Liga Sabrina Wittmann, die beim FC Ingolstadt seit 2 Jahren Cheftrainerin ist.
Ja.
Wusste ich, also... Ja, ich hatte schon mal irgendwo gehört, aber so richtig wissen tat ich es auch nicht. Aber die ist jetzt seit 2 Jahren dort Cheftrainerin und die Spieler sind wohl sehr angetan von ihr.
Ja, ist ja auch
Spieler.
Also, ist ja also ist super, ne? Wenn die es drauf haben, perfekt. Dann her damit.
Wusstest du eigentlich, dass Marie-Luise Eta, die jetzt bei Union quasi den Cheftrainerposten interimsweise übernimmt, dass die auch eine HSV-Vergangenheit hat?
Nee.
Die war tatsächlich, ist sie damals als Spielerin zum HSV gewechselt. Das müsste so 2010, 2011, 2012 so um den Dreh gewesen sein. Und das war genau in der Zeit, wo dann irgendwann von Jarchow die Mannschaft eingestampft worden ist, aus finanziellen Problemen, weil sich die Mannschaft nicht von alleine getragen hat und das Ganze.
Aber damals war HSV dann erst, nee.
Doch, waren erste Liga.
Echt?
Ja.
Guck mal, so nicht präsent ist es bei mir von damals. Aber gut, ja.
Und sie haben dann zurückgezogen, weil sich die Mannschaft halt nicht finanziell nicht alleine getragen hat. Und sie waren sogar relativ gut. Also ich glaube, sie sind in der einen Saison sind sie Vierter gewesen. Und dann hat man sie aus den Gründen hat man zurückgezogen.
Aber ist gut. Ist gut für die Bundesliga. Es stürzt sich ja die Presse drauf. Es wird wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen internationaler dann irgendwie auch mal gespielt. Berlin ist ja auch mega passend dann sozusagen so dafür. Also ich bin gespannt.
Ja, aber genau das.
Ich wünsche dir natürlich nicht das Beste.
Für uns, von uns aus gesehen, darf das gerne nach hinten losgehen. Ja, richtig. Aber um mal den Bogen wieder zum HSV zu spannen, auch wenn sie eine HSV-Vergangenheit hat, beim HSV geht man gerade den komplett anderen Weg, nachdem man nach langer Zeit beim Frauenfußball das erste Mal eine Trainerin installiert hat. Vorher waren es nämlich immer die männlichen Trainer, die dort die Frauenmannschaft trainiert haben. Man jetzt sich gerade von Lycée, oder ich weiß gar nicht, wie man den Vornamen ausspricht, ist ja Brasilianerin, Brancao, heute entlassen und hat dafür Rodolfo Esteban Cardoso installiert. Das
ist ein geiler Name, Rodolfo Esteban
Cardoso. Also der Argentinier beerbt quasi die Brasilianerin auf der Position.
Die war auch erst seit letztem Sommer da, ne?
Genau. Also
hat sie nicht durchgesetzt.
Sie kam ja aus Österreich oder Schweiz, nee, ich glaube aus Österreich, aus Pölten, ne?
Die waren immer Meister oder irgendwie so.
Ja, da war sie relativ erfolgreich und hat ziemlich viele Spielerinnen auch aus ihrer Mannschaft, aus dem Kader mitgenommen. Und da hatten wir ja damals auch schon mal so ein bisschen vermutet, so, na, sowas kann auch grüppchenweise geben oder Grüppchen geben, was auch vielleicht nach hinten losgeht. Und ja, so richtig gezündet ist es nicht. Also wenn man mal so ein bisschen reinhört und mal so ein bisschen verfolgt, was bei den Frauen los ist, dann ist die Stimmung da jetzt nicht so optimal. Sie haben unheimlich viele Spielerinnen in der Winterpause verpflichtet. Also der Kader ist riesengroß, meiner Meinung nach, oder viel zu groß. Und hat so alles versucht, um da irgendwie den Turnaround zu kriegen. Und das hat nicht funktioniert. Und jetzt hat man gesagt, okay, zum Saisonendsport erhofft man sich da nochmal so ein bisschen, wie sagt man, einen besseren Fokus, mehr die Gemeinschaft wieder, weil die wohl auch nicht so gut ist durch diese Grüppchenbildung und mehr Geschlossenheit, um jetzt im Saisonendsport eben noch die nötigen Punkte zu holen, um in der ersten Liga zu bleiben.
Man ist aber Drittletzter, ne?
Genau.
Ich glaube, die beiden letzten
steigen ab. Nur die letzten beiden steigen ab. Genau. Also, die Chancen sind natürlich okay.
Ich habe mir die Tabelle vorhin nochmal angeguckt. Ich wollte rausfinden, wie viel absteigen. Gar nicht so einfach zu googeln. Und irgendwann habe ich mir mal die Tabelle, bei Kicker muss es auch eine Tabelle geben. Und da wird es ja irgendwie dann rot markiert sein oder irgendwie so ein Strich. Das war dann auch so, aber das war gar nicht so, weil irgendwie Aufstockung dieses Jahr von 12 auf 14 und so weiter und so fort.
Ich würde mal sogar so weit gehen, dass ich vermute, also es ist jetzt wirklich in die Glaskugel schauen, dass man tatsächlich die Frauen-Bundesliga nochmal mehr aufstockt, um dort diesen in Anführungsstrichen Hype, den es gibt, oder den Fokus, den man auf den Frauen-Bundesfußball legt, dort nochmal weiter zu straffen, weil durch die Gründung der Bundesliga, Frauen-Bundesliga, wo der HSV ja auch federführend mit dabei war, Erik Huber, glaube ich, dass man da jetzt im Sommer nochmal die Liga aufstockt, um noch mehr Vereine mit reinzunehmen. Und ich würde mal vermuten, dass am Ende vielleicht überhaupt keiner absteigt und eher noch aufgestockt wird. Ist nur eine Vermutung.
Ja,
so, aber das könnte passieren. Trotzdem, Cardoso übernimmt jetzt.
Er war ja auch schon Trainer bei uns.
Ja,
und zweimal.
Er macht ja auch gute Arbeit. Also im Jugendbereich und im Nachwuchs schätzt man seine Arbeit sehr. Und ich glaube, dass er genau diesen Spirit, den sie sich jetzt da erhoffen, eben diesen Fokus auf den Klassenerhalt und die Punkte und eine Gemeinschaft zu schaffen, dass das genau dass er das genau hinbekommt. Und ein paar Leute bleiben auch mit an Bord. Kirsche, der Torwarttrainer, ne?
Sascha Kirstein.
Und Eren
Senn. Techno gehört früher, glaube ich, ne?
Ich glaube ja.
Gabba.
Ja, ich glaube, war mal Techno, seine Lieblingsmusik war mal wie Techno, und da habe ich mir, Also das ist eine richtige Partymaschine, glaube ich. Also
ja.
Ich glaube, der ist auf jeden Fall für die Gemeinschaft ist der ganz gut.
Und es waren auch ein, zwei andere bekannte Namen.
Ne? Erin Senn.
Ja.
Erin Senn, auch ehemaliger HSV-Spieler, der auch im Co-Trainer-Staff oder der jetzt als Co-Trainer noch weiter dabei bleibt. Die werden jetzt weiter die Frauenmannschaft führen.
Ist auch für Rodolfo auch irgendwie ein geiles Leben, ne? Warst du früher Kicker, also echt sehr gut, und dann hast du in einer coolen Stadt jetzt irgendwie Wurzeln geschlagen und dödelst da so ein bisschen positiv sozusagen im Verein rum, bist da irgendwie noch eine Vereinslegende, trainierst alles, wirst geschätzt, bist dann, glaube ich, auch Individualtrainer dann wahrscheinlich für Technik oder Angriff oder was weiß ich und übernimmst dann mal eine Mannschaft hier, eine Mannschaft da, bist wahrscheinlich ein geiler Typ, musst aber nicht wie die wahrscheinlich die ganzen anderen Trainer immer jedes Wochenende irgendwie dann in eine andere Stadt und wirst irgendwie gekickt, wenn es mal nicht so gut läuft, sondern kannst hier bei deiner Familie bleiben. Das ist auch eigentlich ein ganz geiles Modell.
Ich weiß nicht, Cardoso hat doch auch einen Sohn, ich weiß gar nicht, der hat doch auch mal relativ hoch gespielt, oder?
Ja. Irgendwas klingelt da, aber ich bin mir auch nicht so,
aber ja, so richtig
ganz sicher.
Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall einiges los im Frauenfußball, Bundesliga hin oder her. Ich würde sagen, wir starten mal rein in die Folge.
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Heute machen wir es uns zu zweit schön, denn Pia arbeitet
ja
irgendwo eine Fernsehproduktion, glaube ich, hinter der Kamera noch. Und Kai muss sich um seinen kranken Sohn kümmern.
Genau, gute Besserung.
Gute Besserung natürlich an der Stelle. Ja, da sind wir beide quasi noch übrig geblieben und Muchel, du warst glücklicherweise, kann man fast schon sagen,
ja,
nicht in Stuttgart. Ne?
Ja, mich hat es tatsächlich echt geärgert. Also ich hatte mir vorgenommen, dass die 3 vorne stehen soll dieses Jahr an Spielen, die ich schaue. Und noch ist es so, wäre es der Fall, wenn ich jetzt alle weiteren Spiele schaue. Aber
der HSV ist nicht weit genug im Pokal gekommen.
Das stimmt auch. Nein, eigentlich habe ich bisher bis auf Freiburg und was habe ich denn noch verpasst? Irgendein anderes Spiel habe ich noch verpasst. Hoffenheim? Ich weiß es gar nicht. Zwei Spiele habe ich bisher verpasst. Und jetzt eben Stuttgart, weil es einfach für mich keine Möglichkeit gab, rechtzeitig zurückzukommen und ich hatte wirklich keine Lust, mit dem Auto zurückzufahren.
Verständlich.
Das habe ich nicht gepackt, da ich heute Morgen in Hamburg sein musste. Und dann habe ich mir gesagt, dann verzichte ich auf das Spiel und schaue es mit der Family zu Hause im Fernsehen. Aber Spoiler jetzt schon mal, ich werde auch das nächste Spiel gegen Bremen und danach gegen Hoffenheim verpassen. Oh. Leider berufsbedingt muss ich ins Ausland und leider 2 Spiele verpassen. Weitere 2 Spiele. Ja. Und damit bin ich auf jeden Fall, steht die 3 nicht mehr vorne und die Prediction.
Shit, Mann.
Ah, es nervt richtig. Vor allem jetzt das Derby, was ansteht, aber ja, da werden wir gleich zu kommen.
Ja, vielleicht auch mal Arbeitgeber nochmal hinterfragen. Ob man da nicht irgendwie
ein
bisschen, aber gut.
Oder Abschlag muss mal so durchstarten, dass sich das lohnt, dass man davon leben kann.
Ja, richtig. Oder wir machen nochmal so ein paar Live-Podcasts mehr. Dann ein bisschen mehr Eintritt, dass es nicht nur plus minus null ist, sondern irgendwie mal verkaufen da nochmal was. Dann müssen wir ein paar mehr machen
sogar. Da müssen wir, glaube ich, noch richtig viele mehr machen, ja.
Aber nun gut, ich habe trotzdem mal alle so gedacht nach Abpfiff so, oh, und jetzt noch nach Hause.
Ja.
Respekt immer für die Auswärtsfahrer, die wirklich am Sonntag halt auch noch on top bei den weiten Strecken sind. Also das ist schon echt.
Und ich hatte bei einigen in den Stories gesehen, dass es auf dem Rückweg geregnet hat und dass es zum Autofahren natürlich auch immer wirklich eine absolute Scheiße. Und nicht nur, dass die Rückfahrt nachher scheiße war, auch der Einlass war wohl ziemlich bescheiden, wenn ich gehört habe. Die HSV-Fans wurden wohl extrem kontrolliert mit Schuhe ausziehen und da gab es wohl vor dem Block auf jeden Fall ordentlich Proteste und viele standen vorne und haben gesagt, nee, geh nicht rein, wenn wir hier Schuhe ausziehen müssen bei dem Wetter, also bei regnerischem Wetter und dann Schuhe aus und so. Also das, keine Ahnung, was in Stuttgart da los ist. Ich habe das letzte Mal, als ich in Stuttgart war, fand ich, war es nicht so. Wahrscheinlich gab es irgendwelche Vorgaben.
Wahrscheinlich, ja. Wir haben 4-0 völlig zu Recht verloren und ich wollte mir hier parallel die Aufstellung checken bei der Kicker-App und die Noten sind 5,5, 6,0 ist also, ja.
6,0 kann für mich nur Omari sein.
Nee, 6,0 ist hier tatsächlich Omari, Mikkel Bronsi, Grünbeck und Philippe. Und dann gibt's aber noch 5,5, ist auch nicht viel besser. Baldé, Königsdörfer, El Fadli, Turunariga und die beiden Top-Spieler von uns, naja, drei. Einer heuer Finalist 2,0 und danach die beiden Top-Spieler auf dem Spielfeld, Remberg und Viera mit einer 5,0. Okay, auch immer noch scheiße. Wow. Nein, alles Kacke.
Also, um kurz für die Noten schon mal da zu sagen, also ich fand Tuona Riga so schlecht nicht, dass er hier mit einer 5,5 steht. Ich finde Mikkel Bronsi, ja, weckt ihn nicht glücklich, aber trotzdem nicht, also.
Nee, ist defensiv hatte halt immer mal wieder so ein, aber ja, ist, ich fand ihn trotzdem
fand ein paar
Mal
erfrischend irgendwie.
Ja. Nach vorne und er kann ja irgendwie gegen, eigentlich ist er gegen gute Gegner dann noch besser. Mhm. So, aber, ja.
Also wer wirklich unterirdisch war und da ist eine 6 wirklich noch, das, ja, eigentlich hätte er keine Note verdient. War Omari. Omari,
ja.
Wirklich, also.
Krass, ne? Der war bis vor seiner Verletzung.
War echt gut.
Ja. Oder unauffällig. Aber was ja meistens dann gut ist vom Innenverteidiger.
Ja, war, zumindest hat er so eine Abgeklärtheit, wo du dachtest so, okay, cool, ja. das funktioniert. Aber also jetzt die Bälle, die er gespielt hat, dann auch, also, Elfmeter verschuldet, dann abgefälscht, das ist natürlich, das ist dann unglücklich, aber also Fehlpässe und, weiß ich nicht.
Man könnte jetzt behaupten, wenn die ganzen, gut, natürlich sind schon einige Neuzugänge da, ne, aber es haben ja schon, also, die absolute Topspieler gefehlt, Luka Vuskovic war bei Muheim, noch gesperrt gewesen, Lokonga nicht dabei gewesen, Capaldo auch erst in der zweiten Halbzeit spät eingewechselt und wahrscheinlich haben wir auch noch irgendwie jetzt jemanden vergessen, ein Stück weit
Dompe. Downs.
Ja, ein Stück weit Dompe, muss man irgendwie sagen, auch wenn er die Leistung nicht gebracht hätte, aber irgendwie, wenn er fit war, war dann doch, weil, ja, die Alternative irgendwie mit Philippe zündet halt nicht und Otele zündet halt auch irgendwie nicht und dann hätte er doch jetzt wahrscheinlich vielleicht im Spiel können, Jatta nicht dabei gewesen, der ja auch dann mittlerweile Stammspieler ist. Also da war die halbe erste Elf hat schon gefehlt und vorm Anpfiff dachte man schon so, oh Gott. Und ich hatte nochmal geguckt, wie ist denn überhaupt die Quote auf Stuttgart? Das war mir 1,35, als ich geschaut hatte. Das war gut. Tipico weiß das auch. Also ich würde niemals gegen HSV wetten, aber ja, das war dann. Ich dachte, ich habe dann irgendwie aufs Wunder gehofft und dachte so, ja, vielleicht mal Grünberg irgendwie drin und er hat jetzt viel versprechen und so, aber ja, der hat dann auch viel gewackelt. Also ich glaube über das Spiel an sich, wir können ein bisschen drüber sprechen, aber da, ja.
Vor dem Spiel gab es ja noch zwei sensationelle Choreos von beiden Seiten. Sensationell beim HSV, zumindest sensationell, weil es sehr viel Werbel gab für die Choreo. Also Stuttgart hatte eine große Choreo mit einem, ich glaube, was ist es, Mausoleum bei denen, so ein Wahrzeichen von Stuttgart. Ich frage mich nicht, wie es heißt. Und vom HSV gab es ein Typ, der eine Pistole gerichtet hatte und da drüber stand, bis hierhin lief es noch ganz gut.
Ja, da habe ich mich auch gefragt, was ist das, als ich das gesehen hatte.
Also die Choreo war von CDN, von einer Ultragruppierung und das ist von dem Film La Haine. Das ist ein französischer Film, so ein Pariser Ghetto. Mhm. Und also die CDN, die Ultragruppierung, hat wohl ziemlich, oder zitiert ziemlich viel aus diesem Film, der wohl für die eine sehr, sehr wichtige Bedeutung hat, was so Jugendkultur und vielleicht auch nicht, also eher so im Brennpunkt und durchgeschlagen und irgendwie das Beste draus machen, hat auch schon zuletzt mal eine Choreo, die sie gemacht haben, auch auf diesen Film bezogen, aber auch Sticker, die sie machen und bezieht sich auch viel auf diesen Film. Also scheint für die sehr wichtig zu sein. Das verstehen natürlich viele Fans nicht oder wenn man das jetzt im Fernsehen sieht, wieso steht da einer mit einer Waffe, der zielt und das mit der HSV-Raute. Ja, also
ich kenne den Film gar nicht.
I don't know. Ich habe ihn auch ehrlicherweise noch nicht gesehen. Ja. Oder doch, ja, ich weiß es gar nicht. Also ich bin den Film immer relativ, kann ich mir immer schlecht dran erinnern. Aber ich muss auch sagen, wir hatten schon deutlich bessere Choreos, die mehr Leute abgeholt haben. Und ja,
wenn es nicht alle auf den ersten Blick verstehen, ist auch, also wenn es so absolute Insider verstehen, finde ich auch, ja, eher schwierig. Also irgendwie dann ist es vermeintlich cool, aber irgendwie ist es ja doch für die breite Masse und so, es wäre schon cool, wenn da irgendwie 9 von 10 Leute, die das da irgendwie drauf gucken, dann halt auch irgendwie checken.
Ja, also ich verstehe es dann, was ich da manchmal nicht verstehe, weißt du, dann ist es eh für viele, ist es immer schon so ein Dorn im Auge, dass dieses Ultras ihre Sicht von Fußball definieren. Und wenn sie dann ihr ganzes, ihre Zeit und Geld und Spenden und was sie nicht alles haben, in diese Choreo stecken und dann eben eine Choreo haben, die nicht alle abholt und dann auch bei so einer Sache, die ja eigentlich eher positiv gemeint ist, die nicht Pyro ist, die dem Verein nichts kostet, sondern eher, ich meine, wie viele Choreos hatten wir, wo wir da standen und alle ihre Handys gezückt haben, gesagt haben, boah, mega geil, oder wo irgendwelche Poster von gedruckt worden sind oder Aufkleber oder keine Ahnung, der Supporters Club jetzt eine Postkarte mit einer Choreo verschickt hat und.
Bildschirmhintergründe ganz viel.
Bildschirmhintergründe, all diese Sachen, wo gerade die aktive Szene sehr viel oder sehr ins gute Licht gerückt wird und viel positive Feedback erhält, dann ist sowas eher, ja.
Was wollten die damit sagen dann? Also was die Message war es auch nicht so ganz, ne? Für die da irgendwie dann.
Ja, also so nach dem Motto, nicht aufgeben, also bis hierhin lief es noch nicht, also ich versuche das mal für mich rein interpretieren, ohne dass ich es weiß, bis hierhin lief es noch ganz gut, so nicht aufgeben, und wir haben uns irgendwie durchgekämpft als vermeintlich.
Achso, ich dachte so, das ist die ganze Message von dem Film, was du vorhin eben gesagt hattest, aber wird wahrscheinlich auch irgendwie ein Stück weit von, ich dachte, es ist vielleicht so eine spezielle
Szene. Also es ist ein Zitat, ja, genau.
Aber, ja, I don't know.
So,
Nächstes Mal vielleicht Bang, Boom, Bang zitieren oder irgendwie sowas. Ein paar Knallerfilme von damals.
Ja, denn lieber die Rakete, die abhebt oder so.
Ja, also, da, absolut.
Also, das war zumindest im Vorwege, gab es da natürlich schon viel Diskussion und die Foren liefen heiß, und aber auch auf der, auch bei in den ganzen Gazetten, ne? Überall wird jetzt von der Pistolen-Choreo gesprochen, vorm Spiel.
Ja, muss vielleicht nicht.
Vielleicht war es ja auch geplant, um von dem Spiel abzulenken, dass man gesagt hat, lass uns nicht so viel in der Presse lesen über das Spiel, sondern lass uns das von der Choreo.
Das wäre natürlich politisch von der HSV-Führung dann genial inszeniert worden, wenn sie das dann vielleicht sogar noch so quer subventioniert haben. So macht man da eine verrückte Choreo. Und richtet die Scheinwerfer auf euch dann danach.
Ich hatte erst gedacht, dass es vielleicht in Anspielung auf den nächsten Gegner, auf das Nordderby sein könnte, aber den Zusammenhang kriege ich jetzt da nicht zusammen bei der Choreo. Anders war es dann nämlich bei dem Verein von der Weser, die seit Wochen nichts anderes machen, als auf dieses Spiel hinzuweisen. Und was ich hoffe, was ich dann nicht nachher recht, weil sie deutlich heißer sind, als wir es sind, und da noch mehr der Fokus drauf gelegt wird. Aber lass uns das Spiel abhacken. Lass uns nochmal kurz auf das Spiel eingehen.
Aufstellung, kann mir sagen, ganz wild. Balde hat gespielt, Philippe Königsdörfer, Viera, Remberg, Grünberg, Mikkel Bronzi, Omari Touré, Riga, Elfiedler, Elfadli, auch echt schwach gespielt, und Heuer Fernandez, und also es war, ich würde sagen, von vorne bis hinten nicht gut. Man hat mal Nadelstiche gesetzt, man hatte mal auch kurzzeitig die Chancen. Balde vergibt die eine relativ kläglich, weil er da irgendwie unter dem Ball kommt oder was auch immer. Und ja, irgendwie war dann so ein bisschen die Luft raus, und man hat halt gesehen, man kann jetzt sagen, wenn jetzt hier echt die guten Neuzugänge nicht spielen, dann wird's richtig dünn. Thank God, dass wir im Sommer dann noch irgendwie so ein Vuskovic oder, gut, Jera hat ja gespielt, oder ein, zwei andere Neuzugänge, Capaldo und sowas bekommen haben. Ansonsten wäre es wahrscheinlich eine ganz bittere Saison gewesen. Man kann auch sagen, das ist einfach eine Mannschaft, die so vielleicht auch nicht auf dem Platz stand und einfach nicht eingespielt war. Und dementsprechend
aber trotzdem solltest du jetzt eigentlich nach was war das, der 28. Spieltag, sollte man auch da eine Eingespieltheit haben von Spielern, die nicht immer zusammen spielen oder nicht immer auf dem Platz stehen. Also Philipp hat auch schon recht viele Spiele gemacht die Saison, Omari auch, bis auf seine Verletzung.
Bis auf Grünberg haben da alle relativ viele Spiele, selbst, und dann kommt Balde, der so ein bisschen so nicht immer gespielt hat.
Aber er hat auch, ne, 20 Millionen Ausstiegsklausel, Nationalspieler und. Also
dafür kann er nichts, aber.
Ja, dafür kann er nichts, aber das sind natürlich trotzdem Summen, die oder Sachen, die um ihn rum passieren, wo du denkst, ja, okay, vielleicht kommt er dann aber auch mehr als nur das. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es wirklich, dass man das Spiel von vornherein schon abgeschenkt hatte. Also mir fehlte so ein bisschen die Körpersprache fehlte mir. Die kam nachher erst rein, als Capaldo auf den Platz kam. Der war gleich in Derby-Stimmung. So, wenn er so nächste Woche gegen den Verein von der Weser irgendwie auftritt, dann haben wir auf jeden Fall schon eine rote Karte in der ersten Halbzeit. Da hoffe ich, hat er sich besser im Griff und kann seine Energie anders in das Spiel bringen. Aber
kann sein. Ich finde das auch jetzt nicht. Also wir haben ja eigentlich bis auf jetzt Bayern München am zweiten, dritten Spieltag, irgendwie hatten wir keine richtig krassen negativen Ausrutscher. Ja. Das haben wir halt einmal Stuttgart. So, ich finde es halt nicht schlimm. Ich finde es auch völlig okay, dass du fährst auswärts. Du weißt als Spieler, erstens Sonntagabend, bockt schon mal nicht. Dann weißt du, gut, wir müssen es jetzt nicht unbedingt gewinnen, weil wir haben...
Sonntagabend bockt jetzt nicht, also das darf
nein, aber so, ja, aber so dann die paar Prozente, die fehlen. Natürlich sind die Profis so, aber dann weißt du, okay, ich spiele jetzt echt nicht mit der A11 und die sind irgendwie kämpfen um die Champions League und sind irgendwie eigentlich gut drauf und natürlich wirst du dann irgendwie heiß gemacht, aber wenn du dann irgendwie in den ersten 5 oder 10 Minuten wird dir dann direkt der Stecker gezogen und dann, ja, dann nimmt das halt so seinen Lauf und ich finde, ich finde es nicht schlimm, ich finde... Ich glaube schon, dass die Coaches jetzt auch alles auf dieses Derby legen, weil danach wird es jetzt, also gibt da schon den einen oder anderen schweren Gegner als jetzt Bremen und Bremen ist jetzt bei Weitem nicht gut in Form. Die haben auswärts gegen Köln absolutes 6-Punkte-Spiel, haben sie verloren und stecken jetzt richtig unten drin, 3 Punkte vom Relegationsplatz. Also da ist das ist absolut für die sowas wie ein Endspiel und für uns
aber auch
ein Stück weit auch. Denn wenn man die Tabelle anguckt, also wenn die uns jetzt überholen würden, dann sind wir auch, könnten wir auch ganz schnell irgendwie 15er, 14er werden, je nachdem wie Pauli punktet oder nicht. Zum Glück punkten die nicht und Wolfsburg punktet zum Glück auch nicht. Also wir haben noch 6 Punkte Vorsprung. Aber ich würde das schon mal als erstes Endspiel jetzt irgendwie so ganz groß irgendwie an die Kabine hängen und alles erstmal da reinwerfen, was jetzt geht. Ich glaube, das macht das Trainerteam auch nicht. Ich glaube, es macht auch was mit der Mannschaft, wenn dann die A11 wieder zurückkommt, dann kommst du auch ganz schnell wieder in eine andere Mentalität. Also ich finde es jetzt, also natürlich hätte ich lieber gewonnen, aber ich glaube es jetzt nicht, dass die Chancen dadurch verschlechtert wurden, weil wir jetzt irgendwie 4-0 auf die Mütze, oder deutlich verschlechtert wurden, dass wir 4-0 auf die Mütze bekommen haben.
Ich fand die Leistung trotzdem nicht gut und hätte mir mehr erhofft und vor allem von der Körpersprache mehr erhofft jetzt gegen Stuttgart. Also auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass Stuttgart schon auch einen guten Fußball spielt. Also das hat mir schon Spaß gemacht, wie die kombinieren. Also ich finde gerade auch so, ne, das erste Tor von Stiller war einfach geil rausgespielt. So,
ja, das, unfassbar.
Das muss ich schon sagen, das macht schon Spaß und sind nicht ohne Grund auch da oben. Also haben auch eine gute Mannschaft, ne? Also mit Nationalspielern gespickt von Führerich, von Under, von Stiller,
Leveling,
Wagnermann und also Nübel, also
Mittelstädt.
Ja, also es ist schon wirklich ein richtig guter Kader, das muss man schon einfach mal sagen, ne?
Ja, finde ich auch. Ich zu Hause im Volkspark hätte das Ganze wahrscheinlich anders ausgesehen.
Hat es ja auch.
Absolut.
Also
das ist dann schon mal ein krasser Unterschied. Ja. Also ich nehme sie noch nicht übel, den Jungs, wenn sie jetzt gegen Bremen dann die Leistung zeigen.
Ja, aber auch trotzdem, du hörst ja auch schon wieder, ne, jetzt wenn das Derby verloren geht, dann muss Polzin, muss er weg. So wird schon in den Foren teilweise geschrieben.
Hast du wahrscheinlich irgendwie immer. Ich glaube, zum Glück liest Polzin oder vielleicht wahrscheinlich die HSV-Verantwortlichen die Foren nicht. Mhm. Ich glaube, ich bin relativ optimistisch beim Derby, muss ich sagen. Ich glaube, das haben wir fast alle zur Verfügung. Ich glaube, dass wir da also auf jeden Fall nicht verlieren.
Ja.
Wäre schon mal viel wert, auch dieses Nicht-Verlieren, ehrlich gesagt. Würdest du unterschreiben, so ein 1-1? Also ein Unentschieden? Ich eigentlich fast ja gerade.
Ja, ich auch.
32 Punkte, Bremen auf Abstand gehalten.
Ja.
Also Worst Case, Pauli gewinnt. Dann haben wir aber schon noch mal ein paar Vereine hinter uns. Die spielen immer gegeneinander unten alle irgendwie. Ich glaube, das dödelt sich dann irgendwie zurecht.
Doch, würde ich tatsächlich unterschreiben.
Also, ja.
Pia ist ja heute nicht da, aber sie hat ja trotzdem uns schon mal so ein bisschen so einen Gegner-Check hat sie uns zukommen lassen. Also, wollen wir das Spiel abhaken?
Ja, also Stuttgart, gerne.
Wirklich,
ich habe auch fast Shame on me, aber also ich habe die erste Halbzeit im Auto geguckt, auf dem Handy. Und dann war so zweite Halbzeit, ab der 60. zu Hause. Und ich so, gebe ich mir das jetzt noch. Ich hatte wirklich keine Aussicht auf Besserung. Aber da dachte ich mir so, nee, ich gucke es jetzt so halb so auf dem Handy weiter, weil es war für mich irgendwie völlig klar, wie es halt ausgeht, weil es war, und dann habe ich nur eine halbe Stunde Kack-Lebenszeit. Und da habe ich gesagt, nee, ich hake es jetzt schon ab und ich gucke nach vorne.
Also ich habe schon lange nicht mehr beim Spiel so häufig geflucht, vor allem auf Omari, wo ich also dieses und auch dieses hintenrum, ne? Also warum den Ball nicht einfach mal schlagen? Warum muss man Grünberg in so eine Situation bringen, dass er da so scheiße aussieht, den Ball so spielen muss? Also da verstehe ich dieses klein-klein hintenrum Gespiel nicht. Und vor allem Stuttgart ist echt hoch angelaufen, hat echt ein gutes Pressing gespielt. Also da einfach den Ball einfach mal schlagen, das habe ich nicht verstanden.
Haben wir häufig gemacht in der Vergangenheit, also die Saison, aber naja.
Ja. Wir kommen jetzt am nächsten Spieltag zum Nordderby. Am Sonntag schreibt sie, am Sonntag, das Spiel ist doch am Samstag.
Samstag, 15:30
Uhr. Ja, Pia, Samstag.
Fehler Nummer 1, mal gucken, wie viele Fehler sie eingebaut.
Im Weserstadion, Werder ist aktuell auf dem 15. Tabellenplatz mit 28 Punkten nach 29 Spielen. Das stimmt soweit. Tordifferenz ist von minus 20. Wir sind aktuell auf dem 12. Tabellenplatz mit 31 Punkten, haben Torverhältnis von minus 13, also noch ein besseres Torverhältnis. Da war natürlich so ein 4-0 jetzt auch, ne? Dann, am Ende des Tages sind so eine Spiele dann auch, also
ja, cool, das ist bitter.
Musst du schon drauf schauen. Wir waren bisher eine der
besseren,
die mit Stuttgart, glaube ich, die beste Rückrunde, was die Gegentore anbelangt. Und dann ist so ein 4-0, haut dann natürlich gleich richtig rein.
Ja.
Werder zuletzt zu Hause 2-0 gegen Mainz verloren und 1-0 in Wolfsburg gewonnen. Dann haben sie 1-2 gegen Leipzig verloren und jetzt zuletzt 3-1 gegen Köln verloren. Gegen Köln musste Friedel vom Platz. Der ist gegen uns gesperrt, das ist schon mal eine gute Nachricht, wobei ich gar nicht weiß, wie Friedel eigentlich so vom Spielerischen her ist, ob der jetzt der absolute wichtige Spieler ist. Aber
Der ist schon lange bei Bremen, ne?
Ja, würde ich jetzt auch mal sagen.
Also wenn er Stamm spielt.
Er ist zumindest kein Player to watch, das hat sie nicht mit aufgenommen.
Aber Captain.
Captain,
naja, immerhin.
Innenverteidiger und Captain.
Ja.
Perfekt.
Okay,
nehmen wir mit. Dann haben wir den Captain schon mal nicht gegen uns dabei. Das ist schon mal gut. Bremen geht nicht viel. Vor allem in der Offensive nicht. Also das scheint wohl ihr richtiges Problem zu sein. Da haben sie ein absolutes Formtief. Ich würde mal behaupten, das ist auch nicht unbedingt unsere Stärke. Aber wir haben eine extrem gute Abwehr. Also da bin ich mal gespannt. Also ich würde mal, wenn es ein Unentschieden wird, dann werden wahrscheinlich nicht viele Tore fallen, sondern dann wird es so 0-0 oder vielleicht 1-1 werden, weil eben gerade die Formschwäche im Sturm bei Bremen und die einzige Stärke, die sie da haben, ist Übergewicht, wird es dann kein krasses Spiel werden.
Der ist aber nicht im Kader, ne? Boniface oder
ich glaube nicht.
Der muss erstmal so 5 bis 10 Kilo Übergewicht abtrainieren.
Ja. Gegen Bremen hat sich Köln mit variablem Linksaußenspieler waren sie sehr, sehr variabel. Und der hat sich gern mal in die Abwehrkette sortiert und im Mittelfeld war aber eine klare Manndeckung zu erkennen.
Perfekt, das sollen sie nochmal wieder so machen wie gegen den HSV.
Ja.
Hat ja nicht funktioniert.
Wenn das eine klar erkennbar war, dann darf das gerne wieder so klar erkennbar sein. Dann weiß man, worauf man sich einstellen kann. Was aber spannend wird, nämlich der Trainer von Bremen, Thune, ist ja quasi der Ziehsohn oder derjenige, der Merlin quasi... Ja, mit dem er bei Osnabrück und auch beim HSV schon zusammengearbeitet hat. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie die beiden ehemaligen Teamkollegen sich gegenseitig mit Taktiken versuchen. Ja, da weiß jeder, wie der andere tickt. Das hatte Merlin ja auch gesagt, dass Thune so ein für ihn ja ganz wichtige Person ist. Also das könnte schon spannend sein.
Bin ich auch gespannt. Also richtig viel bewegt hat er echt, also positiv zumindest jetzt noch nicht bei Bremen, ne? War das ja gekommen im Winter? Also in der Pause oder so? Also seitdem haben die eher auch Tabellenplätze verloren oder so, auf jeden Fall nicht besser geworden.
Ja.
Die Mannschaft. Ja. Also haut mich alles nicht vom Hocker bei Bremen.
Wer auf jeden Fall ein Top-Torjäger ist und auf den man aufpassen sollte, ist Jens Stange. Oder Stage, nicht Stange. Stange ist ja bei uns der Otto Stange, sondern Jens Stage. Zentrales Mittelfeld hat mit der Nummer 6, hat 7 Saisontore, hat bisher, glaube ich, ist er verletzt. Also es könnte sein, dass er, also fällt dir zuletzt gelb gesperrt, das steht hier noch, und scheint jetzt aber verletzt zu sein. Kann aber auch sein, dass sie es nur so ein typisches Katz-und-Maus-Spiel vom Derby sagen, er ist verletzt und am Ende spielt er dann doch. Also da das
wird. Aber er hat nicht gespielt gegen Köln.
Nee, weil er gelb gesperrt war.
Ach so, okay.
Und jetzt scheint er verletzt zu sein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Rumgeplänkel, um sich da nicht in die Karten schauen zu lassen.
Sie denken, sie sind Bayern, machen das so wie Kane oder so.
Ja, ja. Aber er ist zumindest mit 7 Saisontoren und 2 Assists ist er der absolute Schlüsselspieler bei Bremen. Also das wäre schon nicht so verkehrt, wenn er nicht dabei wäre. Außerdem ist Justin, Justin Nienma mit der Nummer 11 rechts außen hat auch schon 5 Saisontore und der Linksaußen Marco Grühl hat bereits auch 3 Saisontore. Players to Watch hat sie noch Romano Schmid aufgeschrieben mit der Nummer 20. Offensives Mittelfeld hat auch schon 3 Saisontore und 10 Assists. Und Samuel Mangula,
ja,
links außen 3 Saisontore. Das sind so die Players to Watch. Das ist gut, dass ihr uns das schreibt, weil ich habe von Bremen tatsächlich noch nicht ein Spiel gesehen und kann dir nicht einen Spieler sagen. Ja, Friedel, hätte ich gewusst, dass das
anders ist. Bittencourt,
ja.
Und danach hört's auf.
Ja.
Außer Bonifaz.
Ja, aber auch nur, weil er durch sein Übergewicht in der Presse überall zu lesen ist. Aber ansonsten habe ich von denen wirklich gar keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht. Niklas Stark, der war doch mal bei Hertha, war der mal.
Ja?
Den kenne ich irgendwie noch. Aber ja, ansonsten, aber der war nur auf der Bank. Ja, Bremen, du bist nicht da, 15:30 wird, glaube ich, interessant werden.
Wird es auch. Also ich glaube, dass das Spiel nicht über Taktik entschieden wird, sondern dass das Spiel entschieden wird die Mannschaft die Punkte zieht, die von der Einstellung her da ist. Und ich glaube, das ist das A und O. Ich glaube, dass in dem Spiel viel mehr über die Einstellung kommt, als über das Fußballerische und
bisschen
so können, sondern eher so der Kampf, der Einsatz, die wissen, was das bedeutet, das Derby. Und ich glaube, das ist das, worauf man auf jeden Fall den Fokus setzen sollte.
Ich hoffe, das wird so ein bisschen vielleicht, auch wenn es kein Derby war, wie Wolfsburg, HSV, wo man das Gefühl hatte, das können wir irgendwie gar nicht verlieren. Also war Wolfsburg aber so scheiße war, so irgendwie, die hatten natürlich auch Chancen und bla, aber da dachtest du, wir können ja noch echt lange spielen und die gewinnen das nicht, weil da das halt einfach fehlt an dem gewissen Etwas und ich hoffe, dass es bei Bremen auch so ist. Die nehmen es natürlich jetzt super ernst, zu Recht auch und zu Hause und Derby und alles, also die werden bewaffnet sein. Ich hoffe, dass wir da auch gegenhalten können, aber ich bin da echt mit Capaldo, mit Vuskovic, mit Muheim, also die auch so ein bisschen Mentalitätsspieler, die da alle zurückkommen, so ein Jatta, dann halt vielleicht auch. Also ich glaube, dass wir da mit der ersten Elf da richtig, richtig gut dagegenhalten können.
Also ich glaube, dass gerade mit der Abwehr, mit Tone Riga, mit Vuskovic und mit Capaldo, dass das schon wirklich vom Einsatz her, da muss Bremen schon wirklich einen richtigen Sahnetag haben, dass sie da und Heuer Fernandes im Tor, der auch gegen Köln jetzt wirklich seine Sache, auch obwohl er 4 Gegentore bekommen hat, aber seine Sache gut gemacht hat und uns da wirklich noch den Arsch gerettet hat. Das ist nicht noch mehr geworden.
Hast du direkt eine ganz andere Aufstellung, ne? Dann hast du deren Abwehr, dann hast du Jatta rechts, Muheim links, dann hast du Remberg, hast du Lokonga, dann musst du vielleicht sogar mal so ein Viera oder rechts spielen. Vorne machst du den König rein und links dann irgendjemand. Otele, Philippe, irgendwas, was irgendwie einigermaßen okay spielt. Da haben wir momentan leider keinen, der da irgendwie überzeugt. Aber das ist eine ganz, 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 ganz andere Mannschaft. Ich glaube, es wird ein ganz anderer Vibe werden am Samstag.
Ja.
Ich bin sehr, mal gucken, was Tipico sagt.
Ja, die wissen wahrscheinlich immer schon mehr. Manchmal ist es gar nicht so schlau, dort zu schauen, was sie sagen. Das zieht einen schon vor dem Spiel so runter.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen Favorit ist, ehrlich gesagt.
Meinst du nicht?
Nee, also die haben
Heimspiel.
Ja, aber die verlieren auch. Sind da schon Quoten draus?
Wer gewinnt? Es nicht.
Okay, sind doch Favorit.
Ja, das hätte ich mir fast gedacht.
Aber ich hätte, also krass, na gut, weil HSV jetzt vielleicht so kacke war, I don't know. Aber ich sehe die da nicht so als krassen Favoriten, ehrlich gesagt.
Okay. Die beste Chance hatte übrigens Glatzel noch im Sturm in der zweiten Halbzeit, das muss man schon sagen. Da kam noch ein Stuttgarter, der sich mit dem Kopf reinhechtete. Ich bin gespannt jetzt gegen Bremen, ob so ein Glatzel da vielleicht von Beginn an spielt.
Also wenn, kannst du nur sagen, irgendwie gib alles und dann kommt irgendwie ein frischer Königsdörfer. Aber eigentlich würde ich da, oder Königsdörfer spielt außen, also links außen, weil da haben wir irgendwie keinen, wenn er Hotel nicht bringen will und Philippe nicht performt hat und Tompe verletzt ist, dann kannst du Königsdörfer auf links bringen und vorne im Zentrum Glatzel und dann kannst du halt immer noch, wenn das Trainerteam Glatzel jetzt sich die 90 Minuten zutraut, kannst du den Otto Stange halt bringen. Gut und gerne, also das wäre für mich tatsächlich noch eine Option, ja. Also weil den beim Derby sehr gerne, rein ins Team.
Yannick 15.0 einschreibt uns, ganz dolle Angst vor nächstem Jahr in Liga 1 mit dieser Abwehr. Und das ja, das war schon so mal so ein Vorgeschmack. Was ist eigentlich nächstes Jahr in der Abwehr, wenn Vuskovic nicht mehr da ist?
Ja, also Capaldo, dann hast du auf einmal ganz, jetzt stand jetzt und Torunariga, den wir, der eher so erster Einwechselspieler war in unserer Abwehr, der ist jetzt Stamm, weil einfach
aber auch zu Recht,
weil ja. Aber Ulmari und El Fadli unterirdisch sind.
Ja.
Und da brauchst du natürlich dann nicht nur einen, sondern echt zwei gute. Und wir haben alle gesehen, wie gut eine gute, stabile Abwehr oder wie wichtig das halt für uns ist. Ja.
Und Nils 90 OL schreibt uns, Erik Martel von Köln wäre eine super Vuskovic-Alternative. Ablösefrei, kann zentrales, defensives Mittelfeld und Innenverteidiger. Ja, also ich glaube...
auch okay.
Auch okay.
Oder wir schulen Lokonga nochmal als Innenverteidiger um. Dann wäre auch in Ordnung.
Oder wir hoffen weiterhin, dass Tottenham absteigt und Vuskovic seinen Vertrag nicht für die zweite englische Fußballliga.
Ja, aber dann.
Sie sind jetzt auf dem Abstiegsplatz.
Ja, aber dann,
West Ham hat gewonnen und dadurch sind sie auf den 16. Platz gerückt und auf dem direkten Abstiegsplatz.
Ja, ist krass, aber ich glaube nicht, dass er dann Vuskovic, ja, also dann könnte er vielleicht entscheiden, aber. Wahrscheinlich ist dann so, ja gut, dann wird zum HSV, die da bist du ablösefrei, aber dann kriegst du irgendwie 5 Millionen. Ah gut, je nachdem, wenn er jetzt gar nicht auf Kohle geht, ne?
Also du kannst doch sagen, du bist ablösefrei, du kriegst von uns 20 Millionen Handgeld. 20 Millionen, bumm. Kriegst einen Vertrag mit einer Ausstiegsklausel von 100 Millionen. Die darfst du ziehen nach einem Jahr. Du möchtest ein Jahr hier noch weiter spielen, möchtest mit deinem Bruder zusammenspielen, check. 20 Millionen auf die Hand.
Ja, aber da musst du fast sagen, Ausstiegsklausel, ich sage jetzt mal 60 Millionen, so dass er halt auch relativ easy dann weg könnte nach einem Jahr. Mhm. Ist natürlich immer alles Verhandlungssache, aber ja, für 20 Millionen, stimmt, ich hätte gedacht, dass der HSV ihm vielleicht dann irgendwie nur so 5 oder sowas bieten kann, aber Vuskovic lohnt sich ja natürlich, 20, ich mein, dann, zu, weil du kriegst ja drei Jahre später.
Kriegst du ja richtig, mehr. Genau.
Ja.
Also das ist schon.
Das wäre noch ein Szenario, natürlich kommen andere Vereine, die bieten ihm vielleicht noch mehr Handgeld und I don't know.
Ja gut, aber ich glaube dann... Er weiß ja ganz genau, was sein Wert ist und dass er, ja, dass ja. Er in ein Jahr später dann nochmal richtig wechseln kann.
Also ja, wäre schon geil.
Das wäre noch so immer so ein kleines Fünkchen, was mich hoffen lässt, dass durch Tottenhams Abstieg oder den möglichen Abstieg dann diese Situation eintreffen kann. Aber ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Was gibt es sonst noch in der HSV-Bubble? Was war sonst noch los? Ist relativ ruhig gerade. Alle fokussieren sich auf das Derby. Alle sind so ein bisschen angespannt, warten darauf, dass jetzt noch die fehlenden Punkte für den Klassenerhalt eintrudeln. Also 3 Punkte sollten schon noch sein. Und am besten jetzt gegen Bremen. Mhm. Also das wäre schon optimal.
Ja. Wird schon. Also ich bin gespannt. Ich werde mir das Ding natürlich reinziehen. Nicht vor Ort, aber hier 15:30 ist doch geil und das ist doch jetzt auch sowas. Es ist irgendwie wie eine Art Endspiel, aber du hast noch so einen doppelten Boden. Wenn du es verlierst, dann ist die Welt zum Glück noch nicht zu Ende. Also kann man es einigermaßen entspannt schauen. Ich glaube, so ein Bremen, die sind da ein bisschen unentspannter. Aber ja, was haben wir noch, Muchel?
Gerüchteweise gibt es natürlich auch noch was. Wir sind ja nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Sportchef oder nach einem neuen Vorstand, Thema Sport. Und da war ja Sebastian Kehl ganz heiß im Rennen oder wurde ist ja bei Dortmund raus und man hat ihm auch schon Kontakte zum HSV irgendwie vermutet. Der ist aber auch bei Tottenham wohl im Gespräch und laut Bild ist jetzt auch ein neuer Sportvorstand auf der Liste, der vorher noch gar nicht so richtig... der Name, der vorher hier noch nicht so gefallen ist, und zwar Stefan Reuter.
Augsburg war da, ne?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob er da noch oder? Ist oder...
Hat so einen ganz unaufgeregten, wahrscheinlich konstant okay guten Job gemacht, ne? Ja. Also es ist super schwer von der Ferne irgendwie sowas zu sagen, ne? Also keine Ahnung. Kann gut sein. Ich hatte auch vor ein paar Tagen gelesen, dass Kehl eher in der Favoritenposition ist.
Mhm.
Aber ist ja klar, er wird natürlich auch, wenn er jetzt mit dem HSV handelt, dann irgendwie aus Eigeninteresse auch noch sagen, dass er mit ein paar anderen verhandelt. Von daher ist es jetzt nicht ganz kommt das nicht ganz von ungefähr, dass jetzt auf einmal noch ein paar andere Vereine irgendwie in der Presse auftauchen, nicht um zuletzt vielleicht nochmal die letzten 100.000 beim Gehalt irgendwie durchzudrücken, dass der HSV Schisse, dass sie nicht bekommen. Aber kann auch was dran sein. Also
Stefan Reuter war zumindest bis 2023 Manager bei Augsburg.
Danach und nichts mehr.
Danach wohl, glaube ich, nicht mehr. Nee,
auch immer komisch, eine Lücke im Lebenslauf, sage ich, ne? Aber, ja, was weiß ich auch nicht. Aber der war lange da, ne? Irgendwie, meine ich.
Ah, das ist von 2012, ja. 2012 bis 2023. Vielleicht ja. Hat man gedacht, danach macht erstmal Pause. Ja, hat aber ist also jemand, der Weltmeister geworden ist, Europameister, Champions League Sieger, fünffacher deutscher Meister, also der hat schon wirklich Erfolge gefeiert. Ja.
Her damit, wenn er gut ist.
Hat Bayern, Turin, Dortmund, also die ganzen großen Vereine mitgemacht. Also ich bin gespannt. Also da wird es auf jeden Fall spannend, was da noch los ist.
Ja, Mochel, aber du kannst HSV schon noch gucken, ne? Irgendwie.
Ja, werde ich auf jeden Fall. Also
so viel Zeit muss sein.
iPad läuft nebenbei und das werde ich mir an. Also das Derby verpassen tue ich nur physisch. Ja. Aber auf dem Bildschirm bin ich dabei. Was tippst du?
Ja, ich glaube, ich sehe da so ein 1-0, 2-1, 1-0, 2-0, 1-0 für uns.
0-1. 0-1. Ja. Würde ich mitgehen, ja. Obwohl 0-2 wäre schon schöner, dann ist ein bisschen mehr Ruhe.
Ja, also ein spätes Tor sehe ich erst. Ich sehe ja. Nicht so ein frühes, sondern eher so ein bisschen so ein
Kontertor.
Ja, Halbzeit 0-0 und dann Endergebnis 1-0. X2 kann man fast, Halbzeit X, dann 2. Kann man fast mal wetten.
Ja.
Gibt relativ viele Kohle, glaube ich. Quote 3,5 auf den HSV.
Ja, das sollte sein.
Ja, gut, Muchel. Also, Derby-Woche, macht euch alle heiß. Langsam fängt es auch so ein bisschen an zu kribbeln. Werder Bremen, das sind noch die Spiele, auf die wir Bock haben. Und zum Glück geht es ja auch ein bisschen noch um was, ne? Also, auch wenn es ein bisschen um Abstieg geht, also ich habe ja mal früher gesagt, die Vereine, die dann schon so völlig raus waren, wo gar nichts nach oben und gar nichts nach unten gehen, das bockt auch nicht. Also, wir sehen es positiv. Noch geht's um was und wir hauen sie einfach weg im Derby.
In diesem Sinne. Nur der HSV.